Geschmeidig, der mehr als Fußball-Podcast mit Ralf Exel und Taufik Kali.
Geschmeidig, der heute noch mehr als Fußball-Podcast, Folge 16. Wir freuen uns sehr. Und wenn ich sage wir, dann ist es meine Wenigkeit, Ralf Exel und...
Ja, und ich bin Taufik Khalil und wir haben heute einen Mann zu Gast, dessen Gesicht jetzt nicht gleich jeder erkennt, aber jeder, der in der Allianz Arena war, bei einem Spiel des FC Bayern, hat seine Stimme gehört. Die einen werden genervt die Augen verdrehen und sagen, na, der hat mir so weh getan. Die anderen feiern ihn und lieben ihn. Er begrüßt seit fast 3 Jahrzehnten die Mannschaften des FC Bayern, begleitet Meisterschaften, Pokalsiege, Champions League Triumphe, emotionale Momente, aber er ist Radiomoderator, Entertainer, Mitautor von Stern des Südens. Ja, und vor allem, er ist, wie gesagt, die Stimme des FC Bayern. Herzlich willkommen,
Stefan Lehmann.
Ich grüße euch. Oh. Jetzt, wenn ich dir so zuhöre, Taufik, ich denke mir, hätte ich was Gescheites gelernt. Aber ich freue mich natürlich. Danke für die Einladung und bin gern da.
Schön, dass du da bist. Freut uns sehr. Wir sagen gleich zu Beginn, wir alle drei sind ungefähr ein Alter. Wir kennen uns beruflich schon viele, viele Jahre.
Also ich bin deutlich jünger als ihr.
Deutlich jünger.
Siehst zumindest so aus, ja.
Aber wir duzen uns natürlich, das ist klar. Ja, Stefan, natürlich. Schön, dass du da bist. Zu Beginn unseres Podcasts machen wir mal einen Hopp oder Top. Zwei Begriffe an jeden, also Hopp oder Top, und du kannst dann kurz entweder sagen, ich nehme das oder das, vielleicht auch kurz begründen, wie du willst. Ich fange gleich mal an. Fußballstadion oder Rundfunkstudio?
Oh, ist das schwer. Das ist aber nur wirklich schwer. Also ich liebe ja beides. Und es sind auch beides Teil meines Lebens, sowohl das Rundfunkstudio als auch das Fußballstadion. Da kann ich mich jetzt echt nicht entscheiden. Ich sage beide top. Geht es?
Absolut, geht natürlich.
Die nächste Frage ist ist was für Romantiker oder für die, die jetzt im Moment gerade ganz dabei sind, Allianz Arena oder Olympiastadion? Du kennst beides.
Wieder sowas. Jungs, das fängt ja gut an. Olympiastadion ist für mich Nostalgie pur. Wenn ich am Olympiastadion vorbeifahre, laufen so viele Filme in meinem Kopf ab. Ich war dort ja auch fast 10 Jahre, von 1996 bis 2005. Das ist für mich München, ein Stück München. Und die Allianz Arena genauso, mittlerweile ja auch 20 Jahre alt oder über 20 Jahre. Auch die Allianz Arena hat schon Patina angesetzt, möchte ich mal sagen. Da gab es so wunderbare Triumphe, aber eben auch, wie sagt man auf Borisch, gescheite Bockfotzen. Ich erinnere an den Mai 2012. Alles das gehört aber dazu. Und deswegen sind auch beide Stadien in meinem Herzen fest verankert.
Das ist eine schöne Antwort, immer so beides. Wie gesagt, du machst ja auch seit vielen Jahren, glaube ich, seit 88, wenn ich richtig informiert bin, machst du Radio. Mhm. Antenne Bayern warst du damals einer der Ersten. Dann ging es zum BR, Oldie-Antenne. Drum die Frage, aktuelle Hits oder Oldies?
Oldies, ja. Ich höre auch aktuelle Hits gerne, aber sorry, so ein guter Classic Rock aus den 70ern oder Kashmir von Led Zeppelin oder mal eine schöne frühe Nummer von Randy Newman oder irgend so. Ich habe einen sehr breit gefächerten Musikgeschmack, wobei ich schon mehr Richtung Rock tendiere, bin ich ehrlich.
Jetzt bin ich mal gespannt bei der nächsten Frage, ob du auch sagst beides. Thomas Tuchel oder Vincent Kompany?
Das ist so schön. Vincent Kompany ist ein ganz, ganz toller Mensch. Ein extrem kompetenter Fußballlehrer. Und Vincent hat das, was nicht viele haben. Er hat neben seiner fußballerischen Kompetenz auch eine hohe soziale Intelligenz. Er ist ein sehr empathischer Mensch. Und das ist, glaube ich, meiner Meinung nach eigentlich das Geheimnis, wenn du in diesem knallharten Profibusiness mit den Spielern und ihren Beratern, wenn du da irgendwie übers Jahr erfolgreich sein willst, also wenn du auch keine Schlagzeilen, negative Schlagzeilen produzieren möchtest. Ich meine, klar, der FC Bayern zum Beispiel hat unfassbar hohe Aufmerksamkeit natürlich, da wird auf alles geachtet, was tut sich da, wo kann man da drüber berichten, und das muss man natürlich wissen, wenn man in verantwortlicher Position ist. Thomas Tuchel war auch ein guter Fußballtrainer, aber ein anderer Mensch. Ich bin mit Thomas immer super gut ausgekommen. Ein sehr freundlicher Mensch. Auch ich sage immer, der sagt auch zur Putzfrau guten Morgen. Das ist, ihr wisst, wie ich das meine. Ich kann nichts Schlechtes über Thomas Tuchel sagen, aber dass natürlich wie soll ich das sagen, im Lauf oder zu einem Zeitpunkt vielleicht die Chemie zwischen Menschen nicht so passt und 2-3 Jahre später passt sie. Da sind dann neue Spieler, da ist dann vielleicht auch mal wieder ein neuer Sportvorstand. Ihr wisst ja, Geschäft ist ja schnelllebig, sodass ich also sagen kann, sowohl Thomas Tuchel, mit dem ich immer gut klarkam, als auch natürlich Vincent Kompany als aktuell großartiger Bayern-Trainer, mag ich beide.
Schöne, ausführliche Antwort. Jetzt habe ich noch einen, der geht zurück in deine Vergangenheit. Da werden vielleicht jetzt viele nichts damit anfangen können. Ich bin mal gespannt, was du sagst. Die Geiltalerin oder die Feuchtgrubers?
Haha! Mein Gott, die Feuchtgrubers. Ja, oder? Das ist echt fies, gell, Ralf? Ich meine, ich weiß, ich finde dich toll. Ihr habt euch ja richtig vorbereitet. Ja, hallo. Ja, sag mal. Ja, der Taufik Halil und der Ralf Exel, die gehen nicht unvorbereitet in einem Podcast. Freut mich, dass du das ansprichst. Die Feuchtgrubers war eine Wahnsinnsphase in meinem Leben. Es waren die Anfangsjahre von Antenne Bayern. Ich habe die Morningshow gemacht. Willi Astor war mein Sidekick, wie man so schön sagt. Willi auch noch nicht so bekannt wie heute natürlich, auch noch relativ früh. Das war Anfang der 90er. Und wir haben miteinander so viel geblödelt, auch persönlich befreundet. Und irgendwie kommt der Willi eines Tages und sagt, so eine Familie, die wohnt in München-Hasenbergl, bisschen Gaga alle miteinander, wollen wir die nicht als Comedy aufzeichnen für die Antenne Bayern, für die Morningshow im Besonderen. Ja, und so ging das dann dahin. Ich, der Vater, Alfons.
Ja, Russell, sag einmal, was machst denn da jetzt schon wieder?
Und der Willi natürlich als, ja, mei, Alfi. Wir haben so viel Spaß gehabt und das ging über so viele Jahre. Und wisst ihr, was das Tollste war? Wir hatten halt auch den Erfolg. Wenn man als kreativer Mensch, der Willi, wenn vor einem weißen Blatt Papier sitzt, das ist Folter. Ja, du sitzt da und jetzt sollst du da was Lustiges hinschreiben. Aber irgendwann kommt's halt und fließt. Und dann setzt du es um mit Gleichgesinnten. Und wenn du dann auch das alles noch ausstrahlst und plötzlich geht das Ding durch die Decke und die Leute sagen, die Feuchtgrubers, I love it. Was Schöneres gibt's ja gar nicht, wenn du im kreativen Sektor arbeitest.
Das stimmt. Und als Geiltalerin warst du ja auch kurzzeitig unterwegs. Ein großes Stück, ja, der Watzmann.
Ja, ich habe halt schon viel gemacht in meinem Leben. Hätte ich was Gescheites gelernt. Es hat mich sehr gefreut damals. Nein, es war wohl so, dass Klaus Eberhardinger, großartiger Künstler, damals, das war 2008, 2009, ein großes Comeback versucht hat mit der ersten allgemeinen Verunsicherung und gesagt hat zur üblichen Watzmann-Crew, ich kann da leider nicht, das schaffe ich zeitlich nicht. Und fragt mich bitte nicht, wie sie da in Wien auf mich gekommen sind, aber plötzlich bekomme ich einen Anruf, ob ich die Geiltalerin spielen möchte. Und ich müsste erstmal nach Wien kommen, weil der Wolfgang Ambros will mich kennenlernen und vor allem will er wissen, ob ich singen kann, weil es gibt als Geiltalerin da auch 1-2 Duette. Das war Wahnsinn. Ich dachte, ja, mei. Mehr als eine Absage kann ich nicht kriegen. Bin dahin. Wir haben uns kennengelernt, haben ein bisschen geprobt, haben ein bisschen miteinander gesungen. Und dann hat der Wolfgang gesagt, geh erst was, das machen wir. Du machst es, du bist gut, das passt schon. Und so ging das dann. Und so habe ich dann über 200 Mal die Geiltalerin gespielt, diesen vollkommen schrägen Trans-Charakter in diesem Kultstück, der Watzmann ruft. Ich kann mich erinnern, Luisenburg, Wunsiedel. Permanent ausverkauft.
Große Festspiele.
Den ganzen Sommer nur ausverkauft, umjubelt. Und warum? Ja, wir hatten alle Bock. Josie Prokopetz, großartig, der Knecht. Christoph Felbel, auch der Zweite. Wir hatten so viel Spaß. Und das überträgt sich dann auf eine Bühne. Ja. Und das habe ich 2 Jahre gemacht, war alles gut. Und dann war aber Klaus wieder da, der hatte dann wieder Zeit. Und so bin ich immer. Ich habe gesagt, Kinder, also ich kannte ja auch den Watzmann und das ist nun mal Klaus Eberhardinger als Geiltalerin. Ich kann es nicht so machen wie er, ich mache es auf meine Art und ich war wohl die männlichste.
Mahnerleid, geh herst, na bitte.
Naja. Stefan, ich rede zu viel, gell?
Nein, gar nicht, weil wir freuen uns.
Wir freuen uns total, dass wir gar nichts geschnitten
haben. Wir schneiden
gar nichts.
Ja, wisst ihr warum? Mir geht's immer so, wenn ich jemanden zum Interview habe, ich hasse es immer, wenn man Menschen die Antworten so aus der Nase ziehen muss. Oder was heißt hassen, aber es ist halt mühsam. Weil ich bin immer der Meinung, dass mein Gast oder den Menschen, den ich interviewe, der sollte doch bitte zu 80% reden und nicht der Reporter oder der Moderator.
Es gibt ja auch Leute, die interviewen und fallen dann immer ins Wort. Und das finde ich furchtbar. Weil wenn man dich schon da und erzählst so schöne Geschichten aus der Vergangenheit, die... Ja, ist doch traumhaft.
Ja, vor allen Dingen, wenn man ihn dazu sieht, das kann man bei uns ja zum Beispiel bei Instagram oder Facebook sehen, wenn man die Augen dazu und das Lächeln, wenn man sieht, wie der hier mit den Armen umeinander tobt, dass die Kamera vorhin richtig wackelt. Das war kein Erdbeben, das war der Stefan.
Hat man es gehört?
Das war der Stefan, gehört gelegentlich, aber gesehen vor allen Dingen. Du, wir fragen jeden unserer Gäste, gerade die Menschen, die aus dem Bayerischen kommen, können mit dem Begriff eher was anfangen, als die aus Preisen sind. Wir heißen geschmeidig. Was heißt für dich, was ist die Bedeutung für dich von geschmeidig?
Dass es passt. Geschmeidig ist etwas, an dem ich nichts auszusetzen habe. Geschmeidig ist für mich ein schöner bayerischer Begriff natürlich. Wenn was geschmeidig ist, dann fühle ich mich wohl, dann gibt mir das Freude und ich habe ausschließlich positive Gedanken. Das ist was Geschmeidiges.
Schön gesagt. Schöner kann man es nicht sagen. Ja, aber jetzt kommen wir mal zu dir, weil du sprichst ja auch so schön Borisch können wir sagen.
Na ja.
Zusätzlich zur tollen Stimme, das können wir neidlos anerkennen, die natürlich auch für deine Karriere steht. Wie kam es denn dazu? Du bist geboren in München.
Ja.
Du bist der geborene Münchner. Ja. Und du hast immer gesagt, ja, du hättest was Gescheites gelernt. Und irgendwie hat man das Gefühl, alles fiel so ein bisschen zu, die Gesichteln. Wie bist du da überhaupt auf diese Schiene Radio, Rundfunk, Medien, Fußball gekommen? Fangen wir mit dem Rundfunk mal an.
Gerne. Ich erzähle euch das gerne. Das ist wirklich wie die Jungfrau zum Kind, sagt man immer so schön. Ich, wie gesagt, du hast richtig gesagt, geboren in München, rechts der Isar, kurz vor der Tagesschau, am 23. Juni 1962.
Da warst du aber noch kein Thema in der Tagesschau.
Nein, da war ich kein Thema. Das bin ich auch heute noch nicht. Gott sei Dank brauche ich auch und will ich nie sein. Nein, ich... der Klassiker halt. Ich habe dann nach der Schule, habe ich meinen Grundwehrdienst absolviert beim Bund. So, und dann kam ich wieder zurück und was machst du jetzt so mit 20 oder so? Ja, da fängst halt an zu studieren. Dann schreibst dich ein an der Ludwig-Maximilians-Universität. Was habe ich alles gemacht? Phonetik, deutsche Geschichte, politische Wissenschaften hat mich immer sehr interessiert. So, aber natürlich ein bisschen orientierungslos. Jetzt macht man halt. So, und dann überlegt man sich, jetzt brauche ich ja Geld. Das Leben ist teuer, gell? Gerade in München war es damals schon. Und dann überlegst du halt, machst Taxifahren oder gehst irgendwo in eine Bar, gehst ins Sugar Shack in Herzogspitalstraße, stellst dich da die Nächte hin und gibst einen Gin Tonic raus, keine Ahnung. Ja, und dann kommt eines Tages meine Schwester Angie, ich habe drei Schwestern, eine ältere, zwei jüngere. Die Angie ist die in der Mitte. Und die kommt eines Tages zu mir, knallt mir eine Zeitung auf den Tisch und sagt, da schau mal, da suchen sie jetzt, die wollen jetzt einen Radiosender aufmachen in München, Radio 89, die suchen Talente und Mitarbeiter, du hast so ein großes Mundwerk, das musst du machen, bewirb dich da. Und ich so, was ist? Es war die Zeit, als das Medienerprobungsgesetz verabschiedet wurde und die privaten Medien in Deutschland am Anfang waren und natürlich händeringend, sie hatten die Lizenzen, aber jetzt haben es die Leute gebraucht, die das Programm machen. Und das war mein großes Glück.
Mitte der 80er, gell?
Ich war 83, 84, ich war genau zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle. Und das meine ich, weil ich vertraue dem Fluss des Lebens, das habe ich mir damals auch nicht ausgesucht, das war Glück. Aber ich habe dann vielleicht auch das Glück, wie sagt man so schön, am Schopf gepackt. Und hab mich dann da beworben. Ihr glaubt es nicht, Jungs, die Kassette habe ich nicht mehr. Ein Freund von mir hat mit mir im Wohnzimmer auf einem Kassettenrekorder mit Aufnahmetaste haben wir da eine Radiosendung gemacht. Das war, ach Gott, ich keine Ahnung. Also, und dann schicke ich das dahin und in der Sekunde, wo ich es abgeschickt habe, habe ich schon wieder vergessen gehabt und habe mir gedacht, die melden sich nie. Komm, was, gehst weiter. Mach weiter irgendwas.
Doch in Sugar Shack.
Gehst doch in Sugar Shack. und plötzlich nach drei Wochen kommt es dann Brief im Briefkasten. Ja, das hat uns gefallen. Das war ja doch schon gar nicht mal so schlecht. Können wir Sie mal persönlich kennenlernen? Das war Karl-Heinz Hollmann, hieß der Mann vom Springer Verlag, der damals die Aufgabe hatte, in München Radio 89 zu etablieren. So, und der Rest ist Geschichte. Ich habe da kennengelernt, ich habe da noch so ein paar Probesendungen gemacht. Die haben gesagt, ja, wir machen das, wir probieren das mit Ihnen. Und dann war ich plötzlich im Radio nebenbei. Ein bisschen Geld verdient, das war ja nicht viel damals, so nebenbei, weißt du. Aber dann ging es dahin.
Antenne dann?
3 Jahre, Radio 89 ging dann über in Radio 1. Dann kam Antenne Bayern als erster landesweiter Radiosender 1988 und Helmut Markwort, ja ein nicht unbekannter Medienmanager in Deutschland, dem habe ich das eigentlich zu verdanken, weil der hat mich damals angerufen und hat gesagt, Lehmann, ich kenne Sie ja aus dem Münchner Lokalfunk, hätten Sie Lust landesweit zu senden? Und ich dachte, ja, wenn Sie mich so direkt fragen, probieren wir es halt. Ja, und dann erste Sendung gemacht, Antenne Bayern, großen Erfolg gehabt natürlich die nächsten Jahre. Ja, und so.
Wie lange warst du bei der Antenne damals?
20 Jahre, über 20
Jahre. Am Stück, ne? Weil ja, da hatten wir uns dann auch kennengelernt, genau. Denn ich kam nämlich am 1. November 1996 vom Bodensee zur Antenne.
Jungspund.
Ja. Nein, das war eine tolle Zeit. Man muss aber fairerweise sagen, wir kamen damals ein bisschen mit dem Wasserglas in die Wüste. Antenne Bayern hat ja auch nichts anderes gemacht, außer Musik zu spielen und in Moderatoren in ein Mikro sprechen zu lassen. Aber wir waren, wie soll ich sagen, so dieses, ich traue mich, ich probiere einfach
frecher,
alles aus.
Wir waren einfach frech.
Wir hatten keine Schere im Kopf. Ich habe Sachen gesagt, wo andere wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben und so. Hat er das jetzt wirklich gesagt? Das hat er doch jetzt nicht gesagt. Doch, er hat's gesagt. Letztendlich entscheidet ja der Markt, wie es immer so blöd heißt, mag das Wort nicht. Die Menschen, die mich damals gehört haben, die mochten halt meine Art, wie ich das gemacht habe. Und dann später eben mit Willi Astor. Dann kamen die Feuchtgrubers. Und so haben wir uns da etabliert, ja.
Du warst dann bei Bayern 1 danach?
Ja.
2009 bis 20, auch 11 Jahre auch, fast?
Ja, das war auch. Ich dachte mir wirklich, nach über 20 Jahren, da passiert ja auch einiges. Du hast so den Spirit, dann geht was nach oben und dann bist du am Peak und dann geht's auch mal wieder ein bisschen nach unten und dann, das ist ganz normal, Panterei, alles fließt. Kluger Satz vom Heraklit. Auch so ein Lebensmotto von mir. Und ich habe mir damals gedacht, ja, mal so ein Vereinswechsel nach so langer Zeit kann nicht schaden. Damit man halt auch mal was anderes sieht und so. Und dann habe ich wirklich gesagt, okay, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der natürlich anders strukturiert ist als der private, den schaue ich mir mal an. Und vielleicht kann ich da auch was bewirken in meine Richtung, nämlich dass man, ja, wie soll ich sagen, einfach mal einen Stock aus dem Hintern nimmt, verstehst
du? Total frecher. Da war ich schon bei der, da war ich, den Schritt habe ich vorm Stefan gemacht. Ich bin ja seit 98 dann, da war ich schon beim
BR. Du warst drüben, ja. Genau. Und am Anfang war ja eine große Konkurrenz zwischen den öffentlich-rechtlichen und dem privaten Rundfunk und das hat sich ja natürlich im Laufe der Jahre.
Es war so ein bisschen wie zwischen Bayern und 60 ja, damals. Genau. Das war so, ja wirklich, also die alte, wow.
Es hat sich ja dann über die Jahre, Taufik, das wirst du bestätigen können,
sehr entspannt.
Hat sich das komplett entspannt und da gab es dann so einen Wechsel, viele Leute, die vom BR zur Antenne gewechselt sind oder zu einem anderen Privatsender und umgekehrt. Also man hat dann auch die Angst verloren. Und vor allem eins, die Verantwortlichen in den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten haben dann schon gewusst, dass die Privaten nicht nur Blödlaberer sind oder Deppen sind, die halt so ein bisschen daher quatschen, sondern dass die schon auch was auf dem Kasten haben.
Was können. Ja. Du bist dann von Bayern 1 wieder zur Antenne, zur Oldie-Antenne. Da ja. warst du 4 Jahre.
Ja.
Und jetzt die Frage, du hast so viel erlebt. Ich meine, du sprichst von der Anfangszeit, die ich auch kenne, von Radio Gong 96.3. Ja. Wir haben ja damals noch die Vinylplatten mitgebracht, haben die aufgelegt, selbstständig aussuchen dürfen.
Ja.
Wir hatten Rocking Klaus und jeder hat so seine Musik gemacht. Alles, dann kamen die CDs und jetzt macht ja alles der Computer.
Ja.
Mal abgesehen von der Technik, wie hat sich für dich dieses Radiogeschäft so verändert? Du sprichst das gerade an, professioneller, lockerer geworden?
Ja, das hat sich, also technisch sind es natürlich jetzt Galaxien, von denen wir reden. Also allein die Entwicklung, Ralf, Taufik, die wir mit bekommen haben. Und jetzt, wenn uns jetzt alle, die uns jetzt zuhören, werden sich denken, oh, drei alte Männer unterhalten sich über ehemalige Radiozeiten. Nein, es war wirklich faszinierend. Ich habe ja meine ersten Sendungen auch noch, meine Privat-LPs mit von zu Hause gebracht, habe die dann auf einen Schallplattenspieler gelegt, musstest den ein bisschen eintunen, dann hattest du noch zittrige Hände, dann ist das Ding noch versprungen, schrecklich. Ich weiß es noch, damals großes Comeback von Tina Turner. Ihr Comeback-CD, Private Dancer, CD sage ich, Schallplatte, Private Dancer mit What's Love's Got to Do With It und das alles drauf. Das war damals genau die Zeit, 84, als ich angefangen habe mit Radio. Und das war, ich glaube, ich habe die Platte hoch und runter gespielt, jeden einzelnen Song irgendwie. Und dann die Digitalisierung. Du hast damals, wenn du irgendwas von München nach Hamburg schicken musstest, weißt du, diese Bobbys dann, diese Bänder, da musstest du schneiden und da musstest du das in, zum Post bringen, dann hat es 3 Tage gedauert und heute drückst du auf den Knopf und es ist eine Zehntelsekunde später in Australien. Auch die ganzen Computerprogramme, wie du schneiden kannst, die Turbo Player, ich will jetzt nicht in.
Aber da war auch die Antenne, da war die Antenne schon den Öffentlich-Rechtlichen noch vielen anderen voraus. Also ja, auch das war wirklich einer der Gründe, warum ich damals dann auch eben geholt wurde von der Antenne, weil bei der Antenne schon sehr früh digitalisiert wurde. Es gab ein Sat-Mobil und solche Sachen. Das war schon sehr beeindruckend, was die damals auf die
Beine gestellt haben. Ja, und dann natürlich das Internet, was ja dann auch hochkam. Und erinnert euch, es gab ja auch Anfang der 80er oder Mitte der 80er noch keine Handys oder nur solche Koffer da, das C-Netz oder was Wahnsinn. Weiß ich, was kein Mensch bezahlen konnte, kam ja auch erst Mitte der 90er Jahre. Also was, das sowieso ist ein, betrachte ich als ganz großes Geschenk meiner Generation, denn wenn man sich anschaut, wie viele Jahrhunderte davor sich eigentlich gar nichts getan hat, wenn man mal ehrlich ist. Und dann schau dir mal bitte die letzten 40 Jahre an.
In jeder Hinsicht.
Schau dir mal an, was wir da erlebt haben.
Und die Geschwindigkeit.
Die Geschwindigkeit. Jetzt gibt es Kritiker, die sagen, ja, aber das ist auch der Untergang der Menschheit. Natürlich, da können wir jetzt, das ist ein anderer Podcast oder eine neue Folge. Was macht Social Media mit uns, mit unseren Kindern und. Ich sehe das etwas entspannter, weil jede Generation wird das managen. Sie hat natürlich andere Herausforderungen. Das hatten wir in den 80er, 90er Jahren anders als in den 50er, 60er Jahren. Und die heutige Generation lebt anders, wächst anders auf. Für die ist Digitalisierung vollkommen normal. Das ist nichts Besonderes mehr. Und wir schlagen die Hände beim Kopf zusammen und sagen, das ist alles nicht gesund und pipapo. Nein, wie immer, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Du kannst Schindluder mit etwas treiben oder du kannst es sinnvoll nutzen. Ich bin da gnadenloser Optimist. Da vertraue ich auch. Meine Kinder, meine Tochter ist jetzt volljährig, mein Sohn 15, die machen das schon. Weißt, wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, ach Gott, das führt doch alles ins Chaos und was tut ihr denn da? Nee, das Vertrauen habe ich.
Lass uns mal über deine andere große Leidenschaft sprechen,
wie es dazu kam.
Die ist genauso, ist sie länger als das Radio? Hat dich der Fußball zuerst gepackt? Bist du eigentlich selber ein guter Kicker? Könntest du, wenn du dann da mal zuschauen darfst, wenn dir da einer einen Ball zuschießt?
Heute nicht mehr. Ich war nicht schlecht. Ich habe ganz normal halt im Dorfverein früher so mitgekickt oder so mit Freunden, weißt schon, irgendwie auf dem Bolzplatz. Und ich war nicht einer der Schlechtesten.
Was warst du?
Ich war Stürmer. Klein, wendig, so einen niedrigen Schwerpunkt wie Gerd Müller damals und habe viele Tore geschossen, was aber auch dazu geführt hat, dass ich viele Ellbogen ins Gesicht bekommen habe. ich war nicht so schlecht, aber natürlich niemals den Ehrgeiz entwickelt, irgendwie da professionell was zu machen.
Und ich glaube ja dem FC Bayern immer zugetan, oder?
Immer, immer. Das kommt jetzt, das werde ich auch oft gefragt. Ich bin einfach damals, das müsst ihr auch wissen, 1972, 73, da war ich 10 Jahre alt, 11 und habe dann wirklich begonnen, mich für Fußball zu interessieren. Und dann begann ja diese Zeit des FC Bayern München, als sie 3-mal hintereinander den Europacup der Landesmeister gewonnen haben. 74 Atletico, 75 Leeds United, 76 Saint-Étienne. Bulle Rot, ich werde es nie vergessen, da bin ich sozialisiert worden. Und da war für mich klar, ich bin ein Roter.
Das war das erste Spiel, das ich sehen durfte,
ja?
Das 4:0 gegen Atletico, das Wiederholungsspiel.
Das Wiederholung, ja genau.
Zweimal gab's Müller, damals zweimal noch. Hoeneß.
Ja, hat uns Jürgen Tonkel beim letzten Mal hat uns Jürgen Tonkel beim letzten Mal erzählt. Ja. Stefan, mittlerweile bist du Land auf, Land ab eine echte Legende. Wir machen jetzt ein kleines Spielchen mit dir. Wenn ich fange an, ich lege auf und du musst dann verwandeln. Also pass auf, es geht los. Oh, yeah, yeah. Der FC Bayern, Abstoß, Manuel Neuer, weit den Ball nach vorne, rechte Seite, Michael Olise hat die Kugel, geht an zwei, geht an drei Dortmundern vorbei, bringt den Ball in die Mitte, Achtung, Harry Kane ist da, Tor für die Bayern!
In der, wie vielte war es gleich nochmal?
Oh, egal.
28. Spielminute. Tor für den FC Bayern München. Wieder durch unsere Nummer 9. Harry
Kane.
Harry
Kane.
Harry
Kane.
Neuer Spielstand. FC Bayern. Geschmeidig. Also Führung für den FC Bayern.
Sagen wir danke.
Vielen Dank. Live im
Bitte.
Schmeidig-Podcast. Genau.
Naja.
Wie kam das? Wie? Ich meine, das ist ja jetzt ein Traum von vielen Jungs und auch Mädchen, die sagen, boah, so ein Stadion. 70, 75, 80.
Da fällt mir gerade das ein, ganz kurz. Dieses Danke-Bitte hast du erfunden, oder?
Ich habe es zumindest im deutschen eingeführt, Fußball
gell?
Eingeführt.
Ja. Inzwischen,
ich
ja,
kann euch dazu auch eine Geschichte erzählen.
Ja,
aber der Reihe nach.
Genau, oder? Erzähl uns mal, wie also kam es überhaupt dazu?
Ich glaube, den Stadionsprecher Stefan Lehmann gäbe es nicht, nein, mit Sicherheit gäbe es den nicht, wenn es nicht vorher den sehr erfolgreichen Radiomoderator Stefan Lehmann gegeben hätte. Denn ich war Fan, ich stand in der Südkurve früher, ich habe da mir meine Weste selber genäht und hier und pipapo.
So hinten Olympiastadion, ja,
alles Mögliche und hier und Red Power und Red Angels und was weiß ich. Und damals werde ich nie vergessen, ich habe die ganze Woche über, habe ich gesagt, wo kriege ich jetzt 2 Mark her? Weil die Stehplatzkarte Jugendliche hat 2 Mark gekostet. Das werde ich nie vergessen. Fürs nächste Heimspiel, Mitte der 70er Jahre. Große Zeit, Bayern-Gladbach, ihr erinnert euch. Und das waren so meine Themen. Also ich war ein klassischer Fan. Bin dann, als ich etwas älter wurde, Mitte 20, Ende 20, aus der Südkurve raus und habe mir eine Jahreskarte genommen im Block X, direkt daneben, allerdings sehr nah an der Kurve. So ganz loslassen kann man ja dann doch nicht. Aber man wird etwas ruhiger und gesettelter. Sondern saß ich da etliche Jahre. Ich bin ja auch seit fast 45 Jahren Mitglied beim FC Bayern. Ich habe jetzt eine Mitgliedsnummer von um die 1300. Ich weiß es gar nicht genau. Also 1300 von 440.000.
Auf dem Weg zu 1.
Na, bitte. Da habe ich noch lang hin. Ja, der liebe Heiner Jüngling, unsere aktuelle Nummer 1. Ja, ganz ein toller Mensch. Der ist es hoffentlich noch ganz lange. Nein, ich habe dann... Ich habe halt angefangen mit Radio, wie ich euch vorher schon erzählt habe, mit Mitte der 80er und dann Anfang der 90er Jahre auch sehr erfolgreich Antenne, hatte aber immer noch meine Jahreskarte im Stadion und bin halt ganz normal als Fan ins Stadion gegangen. So, und natürlich war Antenne Bayern sehr erfolgreich. Uli Hoeneß, immer schon seiner Zeit voraus, hat damals sich gedacht, es gab ja auch eine Kooperation, eine sehr gute und sehr erfolgreiche mit Radio Gong damals, aber es war halt der eine Unterschied. Gong war ein Münchner Stadtsender. Antenne Bayern war landesweit. Und es hat, glaube ich, gar nichts damit zu tun gehabt, dass da die Zusammenarbeit zwischen Gong und Bayern nicht gut funktioniert hat. Oder mein Vorgänger, der liebe Andi Wenzel, den ich sehr schätze, auch einen guten Job gemacht hat. Da ging es dann einfach nur um, wo sitzen die Bayern-Fans? Und die sitzen halt auch in Niederbayern. Die sitzen halt auch in Schwaben-Allgäu. Die sitzen sogar in Untermittel- und Oberfranken. Und die erreiche ich halt über eine landesweite Radiostation. Jetzt war ich der sehr anerkannte, populäre Morgenmoderator der Antenne Bayern. Und als dann natürlich rauskam, was ist der für Mitgliedsnummer? Ach, der ist Fan, ach, der hat eine Jahreskarte. Dann war der Weg natürlich, dann hat der Uli Hoeneß sofort geschaltet und hat gesagt, ja, frag mal doch den mal, ob der das nicht machen möchte. Und so kam das. Und ich bin am Anfang so von ein paar Jahren ausgegangen. Ich dachte erst, das gibt's doch nicht. Jetzt stehe ich da unten. Werde ich nie vergessen. Mein erstes Spiel, August 1996. Zweiter Bundesligaspieltag, erstes Heimspiel des FC Bayern in der neuen Saison.
Olympiastadion.
Olympiastadion gegen den VfL Bochum. Das war mein erstes Spiel. Und Markus Hörwig, damals der Pressechef noch des FC Bayern, der hat mich ganz lieb vorgestellt. Der ist mit mir vorgegangen vor die Südkurve. Er hat gesagt, wir haben einen neuen Stadionsprecher. Das ist der Stefan Lehmann, pipapo. Mein Glück war, dass mich ja auch noch viele kannten. Also ich war ja irgendwie auch einer von denen. Ja, also es war ja alles authentisch. Und die haben es mir ja extrem leicht gemacht.
Und konntest du dich darauf vorbereiten? Hast du gewusst, so im Sommer hast du ein bisschen für dich trainiert? Hast du dir eine Idee gehabt, wie du das machst?
Bisschen, das waren nur 2-3 Wochen. Die Entscheidung, dass ich das machen soll, fiel relativ spät auch. Und dann begann schon die neue Saison. Und das Einzige, wo ich dann gesagt habe, was, und das ist das Danke bitte, was heutzutage wirklich fast weltweit gemacht wird in Fußballstadien. Sowas kann man sich aber nicht lizenzieren, Ralf, weil du mich so angrinst.
Ja, ich finde es großartig.
Nein, ich sage euch aber, natürlich, okay, ich habe es in Deutschland, ich habe die Südkurve gefragt, wollen wir das probieren? Und die haben gesagt, ja, das machen wir probieren es. Aber die Grundidee des Dialogs zwischen einem Stadionsprecher und dem Publikum hatte ich ganz woanders her. Und zwar aus Amerika, aus dem Basketball. Ich war als Morning Man in den frühen 90er Jahren ein paar Mal in USA, Radiotour, dort berühmte Moderatoren getroffen, Scott Shannon, Mankow, Chicago. Es war die große Zeit der Chicago Bulls. Scotty Shannon und wie sie alle hießen. Scotty Shannon, sage ich, Pippen. Scotty Pippen und
Michael Jordan.
Genau, Michael Jordan. Und wie hieß der Tätowierte? Dennis Rodman. Oh, jetzt habe ich. Ja, lang ist's her. Ja. Aber das war natürlich diese Mannschaft damals. Und ich hatte das unverschämte Glück, dass du hast nie Tickets bekommen für ein Chicago Bulls Heimspiel. Ich damals schon. Irgendwie, die mochten mich, ja, der Verrückte aus Deutschland, komm her. So, und da habe ich das erste Mal erlebt. Ich stehe in dem Stadion, ging die Hölle ab. Und da hat der Stadionsprecher das gemacht. Anfang der 90er war das. Und das hat sich bei mir so im Kopf eingebrannt, dass ich das Gott sei Dank Jahre später, als es geheißen hat, du bist jetzt der Stadionsprecher des FC Bayern im deutschen Fußball, habe ich mir gedacht, na, könnte funktionieren.
Aber du bist immer noch da. Viele Trainer sind gekommen und gegangen. Viele Spieler sind gekommen und gegangen. Selbst Präsidenten und Vorstandsvorsitzende in den letzten Jahren häufiger gekommen und gegangen.
Ja.
Ja. Und du bist immer noch da.
Ich bin
Du bist neben mit Uli Hoeneß, wenn ich das mal so sagen darf, vielleicht die größte Konstante in den letzten 30.
Das schmeichelt mir
sehr. Ralf, das merkst du gleich, weil er die Konstante.
Ja. Nein, aber das schmeichelt mir, vielen Dank. Aber ja, ist halt so. Ich bilde mir da jetzt nichts drauf ein. Ich hab halt nur eins gemacht. Ich habe eigentlich die letzten 30 Jahre, es war ja immer eine perfekte Synergie. Im Fußballstadion ist eine ganz andere Moderation, die Energie, die du da hast, die du spürst, dieses Kribbeln, immer noch diese Vibrations, kurz bevor es losgeht, Mannschaftsaufstellung oder wenn ein Tor fällt, es macht ja was mit einem. Und solange ich diese Begeisterung noch spüre, wie jeder Fußballfan, solange kann ich das auch noch machen. Was wollte ich sagen, dieses Kitzeln, das zu machen, wenn dich das nicht loslässt, wenn du das noch spürst, dass das Feuer noch brennt, dann kannst du es auch machen. Und dann sind auch 30 Jahre, sorry, eine kurze Zeit.
Also klar. Ich sehe dich, ich bin ja, wir sind ja ganz oft im Stadion miteinander und ich sehe den Stefan vor jedem Spiel. Ich sehe ihn auch immer kommen, wenn er da ist. Ich bin auch immer sehr früh da. Ja. Dann sehe ich den Stefan da. Ich habe dich noch nie, und ich mache das jetzt ja auch schon ein paar Wochen, noch niemals unfreundlich, grantig, genervt, gestresst, hektisch gesehen. Bist du jemals schlecht gelaunt zum Fußballspiel gegangen?
Ja, schon. Aber in der Sekunde, wo ich rausgehe,
ist das
dann auf dem Platz, ne? dann ist es vorbei. Also natürlich bin ich ein ganz normaler Mensch, wie jeder andere auch. Mir geht es auch mal nicht gut. Es gibt auch mal Probleme oder du, keine Ahnung, wisst ihr, was ich meine? Aber ich denke mir, dass die Menschen da draußen, die jetzt was von mir erwarten, das ist auch so, wenn du eine Radiosendung machst, das interessiert niemand, ob du am Vorabend auf der Wiesn warst und erst um 2 Uhr aus dem Zelt raus bist und dann noch ins Ohrenser und dann, weißt du, was ich meine? Wenn du es machst, wie heißt es, wer saufen kann, kann auch arbeiten. Nein, nur als Beispiel. Die Menschen, für die du es tust, die können ja nichts dafür, wenn es dir mal nicht gut geht, du musst, und das versuche ich zumindest, und wenn es mir gelingt, freue ich mich, so ein gewisses Level niemals zu unterschreiten. Also ich versuche immer, eine gewisse Leistung zu bringen. Klar, hast mal stärkere Tage, dann haust einen Spruch raus und jeder lacht und es war easy, und dann gibt es Tage, da hast du keine Ideen, aber dann konzentrierst du dich halt aufs Wesentliche und machst keine groben Fehler.
Auf die Basics. Weißt du eigentlich, wie viele Spiele du schon hast für den FC Bayern?
Es müssten so, also das ist wirklich so, ich bin neulich auch erschrocken. Es ist ja wirklich so, dass ich in den 30 Jahren jetzt genau wirklich kein Heimpflichtspiel oder auch Freundschaftsspiel verpasst habe, bis auf 2. Das zählt aber nur ein bisschen, weil es war Corona, es waren Geisterspiele und ich hatte selbst Corona.
Ja.
Konnte ich nicht. Aber bis auf diese 2 Spiele, 2021, denke ich, war das, ja, habe ich wirklich kein einziges Heimspiel verpasst. Das müsst ihr euch
das
mal vorstellen.
Ist schon mal eine
Geschichte. Danke ich meinem Herrgott, wirklich. Also, es ist natürlich. Darf ich jetzt mal auf den Tisch klopfen?
Ja, du darfst.
So. weil es war auch großes Glück, das stimmt.
Ja. Stefan, gab es einen Namen? Es gibt ja mittlerweile die Internationalisierung im Fußball, die hat ja für uns Sportjournalisten und Stadionsprecher, ja, die Schreiber, die sind immer ein bisschen, die werden immer beneidet von uns, die müssen es nicht aussprechen. Aber Ralf, ne? Also wir Elektronischen und du da unten, und bei dir hören es dann auch noch die Leute gleich 75.000, und ich meine, die reagieren ja dann auch, wenn es das total verhunzt. Gab es Namen, über die du komplett geflogen bist?
Ich hab da schon Bockmist gebaut auch. Ja, doch. Ich bemühe mich ja wirklich im Vorfeld immer zu schauen. Ich schaue mir das natürlich vor einem Spiel an, gerade wenn es in der Champions League vielleicht gegen wirklich, was weiß ich, gut, eine finnische Mannschaft hat man jetzt noch nicht, aber ich bemühe mich schon, da möglichst rauszufinden, wie man den richtig ausspricht, aber gelingt einem natürlich auch nicht immer. Ich muss eine Anekdote erzählen, weil das gut zum Thema passt. Ich war ja auch Sprecher bei der Weltmeisterschaft 2006. Mhm. Ich habe ja alle Spiele in München vom Eröffnungsspiel bis hin zum Halbfinale moderiert, zusammen mit dem Andi Wenzel, Deutsch-Englisch, und wir hatten eine Begegnung, das war wirklich Saudi-Arabien gegen Tunesien.
Herausforderung von
die den müssen, du, die müssen Jungs, wir uns besorgen. Jungs,
ich sag's euch, das war legendär. Ich hab
da lachen
sie heute noch bei Auswechslungen. Ja, ich habe den englischen Part gemacht und dann habe ich gesagt, okay, Substitution for Saudi Arabia, player number 21, es ist ein Ether Bilarbi, is replaced by number 34.
Und das klingt total authentisch.
Jetzt pass auf, und dann das gleiche noch auf tunesischer Seite, die heißen ja auch, das war, und ich musste mich so konzentrieren, weil die links und rechts von mir, weißt du, der Tonmann, der DJ und alle, die um mich rum waren, die haben sich fast in die Hose gemacht vor Lachen. Das ist wirklich eine Geschichte, die ich nie vergesse.
Das weiß war natürlich auch ein Hauptgewinn des Spiels. Naja, also namentlich, meine ich.
Ich glaube, es ging 2-2 aus.
Wow, aber die Torschützen.
Ja klar, es ist halt die arabische Sprache, die natürlich für uns in Deutschland natürlich nicht so leicht zu sprechen ist.
Du hast jetzt beim FC Bayern so viele Spieler kennengelernt. Eigentlich ja nur Heroes. Der FC Bayern hat das seit Jahrzehnten nur Nationalspieler, aus welchen Landen sie auch immer kommen.
Ja.
Entstehen da auch irgendwie mal ein bisschen mehr als beruflich? Trifft man sich mal mit der, weiß ich nicht.
Vereinzelt doch, ja. Aber das liegt natürlich auch in der Natur der Dinge. Ich bin ja nun mal Jahrgang 1962 und so habe ich, nehm die aktuelle Mannschaft. Also der Fonzie Davis zieht jetzt nicht mehr mit mir um die Häuser. Ja, warum auch? Kann ja sein Papa sein. Von Lennart Karl rede ich jetzt gar nicht oder Tom Bischoff. Aber die Spieler, die zum Beispiel dann auch irgendwann mal die 30er-Marke überschritten haben, da hat man dann natürlich auch plötzlich mehr Gesprächsthemen. Das merkt man dann auch bei Auswärtsspielen, wenn man mal an der Hotelbar steht und ein Bier trinkt. Und ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu oder habe es noch zu Arjen Robben, zu Franck Ribéry. Auch Manuel Neuer ist ja nun auch schon im gesetzten Alter. Das ist also so wie im ganz normalen Leben, glaube ich. Das ist dann, trifft man sich dann schon. Also die Jungens machen halt ihr Ding und die etwas Älteren bleiben halt dann lieber sitzen und trinken vielleicht noch am Abend ein Glas Rotwein in Ruhe und legen Wert auf gute Gespräche und die Jungen sollen steil gehen und ja, ich komme gar nicht auf die Idee, jemanden einen Platz wegzunehmen abends im Club.
Stefan, bevor wir über die großen Dramen, die sich in der Arena oder sonst wo abgespielt haben, an denen du beteiligt warst, reden nochmal ganz kurz. Du hast ja gesagt, du kommst aus der Kurve. Dort sind beim FC Bayern und auch bei vielen anderen sind Ultras. Die haben eine andere Sichtweise auf das, was sie erwarten, auf das, was in einem Stadion passieren soll. Du bist, du gehörst zum Showbusiness Bundesliga, Champions League, UEFA, was auch immer. Ist es ein Spagat für dich, dass man alle bedienen muss, weil die sind ja oft sehr kritisch, wenn es zu kommerziell wird, ist ja oft eine Kritik und so weiter. Und Fußball hat sich in den letzten 30 Jahren enorm verändert, auch durch die technischen Möglichkeiten, die das Radio verändert haben. Digitalisierung, als du angefangen hast, hast ein Mikro in die Hand gekriegt und dann hast du die Aufstellung vorgelesen. Heute Kameras, Einspieler, was weiß ich,
alles. Lichteffekte.
Ja, let there be light. Gute Frage, wichtige Frage und natürlich auch etwas, womit ich mich ganz massiv beschäftige. Ich habe aber ein Lebensmotto auch. Du musst jeden Menschen, der dir gegenübersteht, ernst nehmen. Und ich halte ganz, ganz wenig von Autokratie, von diktatorischem Gehabe, geschweige denn so kannst du auch heute nicht mehr vorgehen. Und ich war immer ein Mensch, der... Ja, wie soll ich sagen, der Mediator. Ich versuche immer zu vermitteln, zwischen zwei Seiten. Das ist so, als Familienpapa habe ich das schon immer gemacht und ich mache es auch heute noch. Und so sehe ich das jetzt auch ein bisschen im Fußballbereich. Ich habe nämlich Verständnis für ich sage jetzt mal, beide Seiten. Ich verstehe, dass der Fußball schon sich dahingehend entwickelt hat, dass da Geld verdient werden muss, damit du attraktive Spieler, gute Spieler kaufen kannst, um deinem Publikum den bestmöglichen Fußball zu kredenzen in einem möglichst ausverkauften Stadion. Das ist alles, dass Sponsoren, die sehr viel Geld investieren in einen Verein, dass die bitte auch da dann wieder was zurückhaben möchten in Form von Anerkennung und Erfolg. Das ist doch alles vollkommen logisch. Auf der anderen Seite verstehe ich auch unsere Ultras. Ich habe sehr guten Kontakt zu unseren Ultras. Ich bin wunderbar, wir reden, wir sind wirklich befreundet, es ist alles ganz easy. Aber sie haben halt auch ihre festen Werte und die Dinge, woran sie glauben, an denen sie nicht rütteln wollen. So, und das sind oft Interessenskonflikte, große. Muss man nicht reden. Thema Pyro.
Pyrotechnik.
Ich bin schon lange der Meinung, warum kann man Pyro nicht legalisieren von Seiten vielleicht der FIFA oder UEFA? Gibt es da Möglichkeiten? Hat man sich überhaupt mal Gedanken gemacht, ob es so gehen könnte, dass man irgendwie eine schöne Lichtshow veranstaltet, aber abgesprochen mit verantwortungsvollen Leuten, die zünden mit, dass man Gefahren möglichst minimiert im Vorfeld und. Hat man überhaupt schon mal gesprochen? Nee, glaube ich nicht. So prallen da immer zwei Welten aufeinander. Da passiert's, weil es einfach zum Selbstverständnis gehört und jeder findet es ja auch irgendwie gut. Schaut ja toll aus, so jetzt in Anführungszeichen. Auf der anderen Seite, natürlich ist es gefährlich, es ist Rauch im Stadion, verstehe ich auch. Aber wenn jeder beharrt auf seiner Position, so, ich habe aber recht, dann wird es nie aufzulösen sein. Dann wird es immer vielleicht auch wieder mal eskalieren. Und da bin ich immer einer, der sagt, setzt euch hin, macht es am Tisch. Aber es müssen immer, Wahrheit gibt es nur zu zweien, hat Hannah Arendt schon gesagt. Und das ist leider so.
Du bist gern der Mediator, hast du gesagt, jetzt 30 Jahre FC Bayern. Gibt es denn Sachen, die mal vielleicht schiefgelaufen sind, Kritik an dir? Mir fällt jetzt ein, neulich der Fall in Köln, wo der Stadionsprecher ja. doch deutlich, sag ich mal, übertrieben hat, Partei für den FCK übernommen hat und da, also das gab ja ein großes Nachspiel. Mhm. Wie siehst du so einen Fall und wäre sowas auch möglich? Also ich glaube, du bist nicht der Typ, schätze ich jetzt
mal,
oder?
Na, pass auf, ich halte A, schon mal gar nichts vom Kollegen Schelte, deswegen habe ich mich da auch aus dieser aktuellen Diskussion damals rausgehalten, weil ich mir dachte, oh mein Gott, der liebe Kollege Trippel in Köln, der hat jetzt eh genug um die Ohren. Tatsache ist, so sehe ich es, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Meine Funktion als Stadionsprecher ist die, die Interessen des Vereins und der Sponsoren und der Fans irgendwie zu verbinden, die Energie, die Freude am Spiel gekoppelt mit Information möglichst authentisch rüberzubringen. Meine Aufgabe ist nicht, eine Entscheidung des Schiedsrichters zu kommentieren, zu bewerten. Um Gottes Willen, wo kommen wir hin? Also ich hätte das nie gemacht und ich weiß auch nicht, man hat ja auch mal einen schlechten Tag. Und er war halt, der Kölner Kollege, wahrscheinlich doch sehr emotional ergriffen und da ist ihm das rausgerutscht oder hat das halt gesagt, Fehler, falsch, weil er seine Kompetenz überschritten hat. Das ist meine persönliche Meinung, mir wäre sowas nie passiert, ich habe es bis jetzt nie gemacht, ich werde es auch nie tun. Und so sehe ich das einfach. Aber trotzdem muss man, wenn man diesen Job hat, egal für welchen Verein, du bist eine Person des öffentlichen Lebens. Es ist eben nicht egal, was du wie in dieses Mikrofon sprichst, sondern du hast da schon große Wirkung.
Naja, es ist, du hast auch eine große Verantwortung, weil du kannst eine Menschenmasse aufstacheln, aufwiegeln. Richtig. Also das kann schnell zu einer Katastrophe werden.
Ich freue mich immer sehr, wenn ich Mails bekomme von Fans von ganz anderen Vereinen, die sagen, ich kann mit dem FC Bayern überhaupt nichts anfangen, also furchtbar. Ja. Aber Herr Lehmann, ich sage Ihnen jetzt mal was, bei Ihnen tue ich mir da echt schwer, so ungefähr, weil das fällt mir wirklich auf über viele Jahre, Sie sind wirklich immer fair und das stimmt auch. Das ist immer, du wirst es nie erleben, dass ich, weil für mich sind das keine Feinde, das sind Gegner, das sind Rivalen, also wir spielen halt Fußball gegeneinander. Da gibt es zwei Mannschaften, beide wollen gewinnen. Aber das ist ja kein Grund für Aggression, das ist ja kein Grund für Unverschämtheit, ist ja kein Grund für Beleidigungen. Warum? Verstehe ich nicht. Ja, habe ich noch nie kapiert. Und deswegen bin ich immer extrem fair. Ich bin schon rot, ich bin Bayer, ich freue mich, wenn wir Tor schießen und ich ärgere mich, wenn wir verlieren. Ja, ist ja okay. Aber deswegen muss ich ja nicht despektierlich sein zu den Gästefans.
Genau so ist es. Jetzt bist du ja nicht nur die Stimme des FC Bayern, sondern du hast auch ein Kapitel des FC Bayern mitgeschrieben, das eine Legende ist, und zwar die Hymne des FC Bayern. Da gibt es einige, aber ich glaube, die Hymne, da sind wir uns einig, ist der Stern des Südens. Und wir hatten ja deinen Kollegen von den Volksgrubers, haben wir schon gehabt, den Willi, vor einigen Folgen bei uns, der hat es dann sogar live gespielt. Du hast mit dem Willi Astor zusammen den Stern des Südens geschrieben.
Ja.
Wissen eigentlich die allerwenigsten. Wie kam es denn dazu?
Ich laufe auch draußen nicht rum und habe ein Schild um. ich habe den Text vom Stern des Südens geschrieben und sowas. Nein, Gottes Willen. Es war damals eine ganz tolle Teamarbeit. Willi und ich kannten uns ja gut durch die gemeinsame Arbeit bei Antenne Bayern. Am Morgen, wir waren befreundet. Es gab damals diese eine Hymne vom FC Bayern, Forever Number One. Auch ein toller Song, müssen wir nicht reden, aber es war halt eine Ballade. Und irgendwie wollten wir, dass da mal was Rockiges ums Eck kommt. Ja, jetzt bin ich kein Musiker, aber ich kann schon, ich habe Ideen und die Metapher, also den Stern des Südens einfach auf den FC Bayern anzuwenden, das hat mich damals gewundert, Anfang der 90er Jahre, warum das noch keiner getan hat, ja, so ungefähr. Aber so war es halt und ja, ich habe große Teile des Textes geschrieben, Willi dann die Musik und das haben wir dann gemeinsam natürlich noch zurechtgeschnitten, damit das alles passt, auch schön vom Takt her und so haben wir das. War eine tolle Zeit. Und dann sind wir einfach damit zum Uli gegangen und haben gesagt, es ist einfach nur ein Vorschlag von uns. Und Gott ist mein Zeuge, dass damals niemand an irgendwelches Geld gedacht hat, was man damit verdienen könnte. Nicht eine Sekunde. Es war nicht wichtig, sondern wir wollten einfach einen Song für unseren FC Bayern machen. einen rockigeren Song.
Das ist euch gelungen.
Und ich kannte damals Klaus Lessmann, den Leadsänger von Bonfire, den ich an dieser Stelle auch mal erwähnen möchte. Bonfire, eine geile deutsche Hardrock-Band in den 80ern auch. Und ich wusste, dass Klaus Bayern-Fan ist und habe ihn damals gefragt, würdest du die Nummer singen? Und dann musste er sich erst eine extra Genehmigung holen von seiner Plattenfirma, dass er das abseits von Bonfire durfte. Und so kam es zur Urversion vom Stern des Südens.
Aber wenn du heute im Stadion bist, und du bist ja immer im Stadion, wenn es Licht an ist und die Roten spielen, und da läuft dieses Lied, ist dir das dann manchmal durchaus bewusst, dass du dieses Ding vor, ich glaube, was, bald 30 Jahren auf den Markt gebracht hast?
Knapp, es sind jetzt 27 Jahre ist es her, Ja, mei. Ich bin da immer so, ich freue mich immer, wenn was klappt und wenn ich was machen kann. Aber ich bin dann auch ziemlich uneitel. Also ich brauche das alles. Ich muss jetzt nicht irgendwie heute noch durch die Gazetten geistern mit der Mann, der mit den Stern des Südens gemacht hat. Das bin ich wirklich
nicht. Aber ich glaube,
ich darf euch nur sagen, weil wir jetzt hier geschmeidig, wir sind in einem geschmeidigen Podcast. In dieser Urversion vom Stern des Südens, da gab es auch einen sehr populären Background-Chor, als wir das aufgenommen haben in einem Studio in München. Und zwar ist nicht klar hörbar, aber er hat fleißig mitgegrölt, Giovanni Elber singt beim Chor, beim Refrain des Stern des Südens, die Urversion, singt Giovanni Elber mit. Giovanni kam 1997 zum FC Bayern. Bis 2004 war er ja da. Wir lieben ihn heute noch, unsere Everlasting-Legende. Und ich habe dann einfach, als wir den Song aufgenommen haben, habe ich einfach gefragt, Giovanni, machst du sowas? Und er so, ja, ist gut. Ja, Und dann ist der Giovanni wirklich nach dem Training ins Studio gekommen und hat mitgesungen.
Also wenn jemals Günther Jauch in der 1-Million-Euro-Frage bei ihm bei euch zu Hause anruft und sagt, welcher Bayern-Legende hat beim Original Stern des Südens, dann bitte ist es A, Giovanni Elber, definitiv.
Die Million gewinnt man.
Die Millionen, also Günther Jauch, nie die Frage stellen.
Nein.
Stefan, große Momente, aber es gab auch manchmal schwierige Momente. Euphorie ist ja immer eins, jubeln, schreien gegen Real Madrid, diesen super Treffer in der letzten Minute, Riesenspiel, oder? Aber es gab auch diese anderen Momente. Wir reden über den, das Datum weiß ich nicht mehr genau, 19. oder 26. Mai war es, oder?
2012? Das war der 19.
Der 19. Ja, Mai 2012.
Das vergesse ich nicht.
Das vergisst keiner, der im Stadion war. Wie hast du das erlebt? Wie ist das dann? Wie? Weil es ist ja wirklich tatsächlich, du bist, also selten im Leben bist du als fußballerischer, wenn du dabei bist, so von der Hölle in den Himmel gefallen. Du warst so nah dran, der Titel war mehrfach, der Pott war da, das größte Ding. Und im nächsten Moment ist alles immer.
Ich bin mir sehr sicher, dass die Spieler vom FC Chelsea heute noch nicht wissen, wie sie das Ding damals gewonnen haben. Also die auf dem Platz waren. Wir waren ja drückend überlegen. Ich weiß ja nicht, 25 zu 1 Ecken oder so. Zu 1 Ecken, ja?
Oh ja. Heute,
warte mal, ist das Chelsea-Tor nicht nach einer Ecke?
Hör auf jetzt. Ach Mensch, Taufik, ich sag's dir. Es war ja so ein traumhaft schöner Tag. Es war ja wie gemalt. Wir hatten einen blauen Himmel. Die Sonne scheint. Es war eine tolle Stimmung in der Stadt. Ich habe mich treiben lassen. Ich war schon ganz früh. Ich musste auch früh schon im Stadion sein. Aber ich bin da schon vormittags an den Marienplatz gefahren und dann hinten rum und dann zum Odeonsplatz hoch. Ach Gott,
dieser
war das
Vibe,
toll.
Gell, das war schon
was Besonderes. War das schön. Und wir haben ja alle dran geglaubt. Und dann spielst du dieses Spiel. Und ich muss ehrlich sagen, als der Thomas dann dieses 1-0 macht noch, ich glaube, er war auch in der 82. Ich stand ja hinterm Tor, wo es gefallen ist. Bin ja ausgeflippt. Und ja gut, was dann passiert ist, wissen wir heute alle. Und dann allerdings, als der Arjen, den ich heute noch bewundere, dass er in der Verlängerung den Mut hatte, zum Elfmeter anzutreten. Das ist schon mal Punkt 1. Als der dann aber nicht getroffen hat und der Herr Cech das Ding gehalten hat, da war mir eigentlich klar, das ist heute nicht unser Tag. Das kann nicht gut gehen. Und das Elfmeterschießen hat es dann leider bewahrheitet.
Es war eine unglaubliche Stimmung in der Stadt am nächsten Tag, die ich so auch noch nie erlebt habe.
Ja.
Es war irgendwie, wie wenn alle 24 Stunden auf der Wiesn durchgemacht hätten und einen Riesenkater hatten. So war das.
Ja, ja,
alles
sowas.
War langsam, Zeitlupe,
Stecker gezogen, finster, die Lichter aus, trotz Sonnenschein.
Wobei, das war jetzt natürlich dieses Finale der Horn. Ich habe allerdings eine andere Mutter aller Niederlagen. Soll ich sie euch verraten?
Ja.
Es gibt noch einen Zeitpunkt, es gibt noch ein Spiel, ein Moment in meiner Tätigkeit als Stadionsprecher des FC Bayern München, wo ich noch mehr unter Schock war.
99. Noch mehr?
99 in Barcelona.
Ja klar. Weil da bist du als Sprecher des FC Bayern, genau wie der von Manchester United, war damals dabei im Stadion, seid ihr immer bei den Finals auch dabei.
Keith Fain hieß der Mann. Vergisst man ja nicht.
Der netter Kerl.
Der noch keine Stimme hat seitdem wahrscheinlich.
Netter Kerl damals gewesen. Wir haben uns ganz fair, war wirklich nett. Nee, aber ich, das war 99. Es war auch ganz kurz nur, ich war nicht unten am Spielfeld gesessen. Das war damals nicht erlaubt, sondern ich war in einer, wie in einem Studio.
Ja, ja.
Unterm Stadiondach. Gleich neben der Polizei. Und da hatten wir jetzt so einen Tisch, die beiden Stadionsprecher. Und wissen wir ja alles, Mario schießt es 1-0, es sind nur noch wenige Minuten zu spielen. Und ich stehe auf, also und dann fällt der Ausgleich. Genau. Und ich so, ach du meine Güte. Stehe auf von meinem Platz, gehe kurz weg, weil ich was holen wollte, Text wegen Verlängerung und Elfmeterschießen, wollte nochmal nachlesen, wie macht man, was heißt das auf Spanisch oder auf Englisch und so, und komme wieder und guck runter und unter mir war die Menu-Fankurve. Ich denke mir, ja, jetzt könnt's mal wieder aufhören, reicht schon, passt schon. Ich habe überhaupt, das zweite habe ich nicht gesehen, und ich habe überhaupt dann erst irgendwann realisiert, dass es nicht 1-1 steht und dass es nicht in die Verlängerung geht, sondern dass die 2-1 führen. Und dann bin ich das war meine Mutter aller Niederlagen.
Du hast auch Momente erlebt in der Arena vor 2 Jahren bei der Feier für Franz Beckenbauer. Hm. Da hat man einen anderen Stefan Lehmann erlebt an diesem Tag. Mhm. Nicht laut schreiend, nicht Tor, nicht... wie bereitet man sich auf sowas vor? Das war ja schon, weil der Franz ist ja für alle, die ihn kannten und du hast lange mit ihm zu tun gehabt, war schon ein Schlag.
Ja, natürlich. Katastrophe. Also, only the good die young fällt mir da ein. Also, weil Franz war so eine, das sagt ja jeder, der ihn kannte, das war so ein empathischer, netter, witziger Mensch. Ein Münchner Bub, der trotz seinem absoluten Weltstar-Rang immer der normale Bub aus München geblieben ist. Und ich habe natürlich viel mit ihm zu tun gehabt. Wir haben, weiß nicht wie viele Interviews miteinander geführt. Und ich habe seine Geburtstagsparty zu seinem 60. Mal moderiert. Die war in München, groß im Hotel mit Tausenden von Gästen. Und dann sieht er mich hinter der Bühne und sagt, was machst denn du da? Sage ich, ich moderiere das. Wir haben es keinen besseren gefunden. Das war halt der Franz. Das war so lustig. Und das ging mir extrem nahe, sein Tod. Extrem nahe. Es war ja aus heiterem Himmel. Und als man mich dann gefragt hat, ob ich eventuell die Gedenkfeier für den Franz moderieren möchte, dann musste ich echt erst schlucken und mal sagen, ja Moment, lasst mich kurz überlegen. Weil ich war da schon persönlich emotional natürlich ergriffen. Und dann, ich habe es einfach so gemacht, wie ich es habe machen können. Also in der Intonation und dass ich auch mal gestockt habe oder auch mal kurz wirklich gekämpft habe, das war, weil ich das so empfunden habe. Und das ist so, wenn du authentisch sagst, komm, ich mache das jetzt einfach so, und wenn es einer schlecht findet, dann ist mir das auch wurscht, ich kann es nicht anders machen. Es war natürlich im Vorfeld schwierig, die ganzen Gespräche. Jonas Kaufmann, der ja auch aufgetreten ist und so, und dann eben die ganzen Politiker, die da waren. Und du musst dich ja schon auch trotzdem halten. Ja, es gibt ja einen Ablaufplan und du musst ja schon auch, also musst funktionieren. Das schon. Aber es fiel mir schon extrem schwer. Ja,
ja. Aber das macht es ja authentisch. Aber da fehlt uns ja noch eine wahrscheinlich die schwerste Moderation, wenn man das so hört. Ja. Es gibt natürlich auch schwierige Momente, das sind nicht nur verlorene Derby-Finale, sondern wir haben noch eine Aufgabe. ein Freund und Bekannter von uns, der Ralf von den Beschis,
der auch schon hier war.
Herzlich grüßen, die wir auch gemacht haben, ein Glühender Löwen-Fan.
Ja.
Der hat uns beauftragt, vor allem den Taufik, dich zu fragen, wie das neulich am Marienplatz war, als plötzlich, das ist eine Situation, die man auch nicht auf der Rolle hat,
und dann
plötzlich ein blaues Transparent
da kommt. Also das FC Bayern-Logo, muss man ja sagen, war es ja auf den ersten Blick.
Ihr gebt es mir heute aber heftig.
Gell? Ja, oder? Ja,
also, nein, aber da habe ich dich
das bewundert. Das ist, liebe Zuhörer hier von Geschmeidig, die beiden, ja, der Taufik und der Ralf. Ja, du, die erste 20 Minuten, ja, das ist schön und toll und der Lehmann und hinten aus dann bam, bitte, bam und dann da die Niederlage und das da. Bitte. Nein,
wir moderieren ja alle, aber da oben zu stehen und das zu sehen, da musst du ja in der Sekunde auch was einfallen. Und wenn ich es richtig mitbekommen habe, hast du gesagt, tut's das weg, die sehen nichts.
Richtig.
Entschuldigung, Kompliment von mir.
Ja,
genialer. Genialer kann man das nicht lösen.
Ja, ich danke
Weil du hast es, ohne groß drüber zu reden, die Siegesweise FC Bayern nicht gecrashed. Du hast das Ding aus dem Verkehr ziehen lassen.
Ja. Aber der Ralf hat zu mir gesagt, er wollte gerne wissen, wann ist es dir, weil man hat das Gefühl, du warst der Erste, der es wirklich gespannt hat. Wann ist es dir aufgefallen? Manuel Neuer?
Manu
es gibt dieses
kam
Bild
zu mir und sagt, Lehm, schau mal da. Und ich schaue dann hin und ich konnte es erst nicht lesen, weil das war ja nicht immer gespannt und sage, ja, was ist?
Ja, sah ja aus wie ein Logo.
So, und dann stand da was drauf und das werde ich jetzt nicht nochmal im Mund nehmen. Aber, also, wenn ich jetzt sage, wenn es einen Preis gäbe für das beste Ambush-Marketing, wie man das ja nennt, Marketing aus dem Hinterhalt, dann geht der Preis an die Blauen, weil die Aktion als solche, muss ich schon sagen, war gelungen.
Also dafür, die Größe, alleine für die Aktion hätten sie die Lizenz verdient
also gehabt. Die Größe muss man haben, dass das eine gelungene Aktion war. Ich fand allerdings die Retourkutsche vom Präsidenten Herbert Heiner des FC Bayern München, vom Herbert, genauso gut. Der gesagt hat, allzu gern hätten wir uns, revanchiert. Nur leider gibt es beim TSV 1860 München in absehbarer Zeit nichts zu feiern.
Ja, da hat er noch geglaubt.
Dann hat er ja auch noch, bitte, ich meine das jetzt nicht böse und nicht gehässig, und ich persönlich finde es schade, dass ein Traditionsverein wie 1860 München, wir wissen alle, was jüngst passiert ist, aber dass die jetzt eben wieder anfangen müssen in der Regionalliga. Und ich denke da auch an alle Menschen, die in diesem Club arbeiten, für ihn arbeiten, die ja alle da mitleiden. Das muss man alles sehen. Und ich sag's euch ehrlich, weiß jetzt nicht, ob ich mich da jetzt draußen in die Brennnesseln setze. Mir wäre es recht, wenn München so eine Stadt wäre wie Madrid und Manchester. Warum, so wie Atletico und Real, die schon Champions League Finals gegeneinander gespielt haben, oder City und United in Manchester, einfach wo sich was rührt und wo, jawohl,
du Inter bist dabei. Gegen Milan.
Ja, verstehst du, das wäre schön, wenn München sowas hätte. Nur
hatten
das,
wir, ist lange her.
Du hast ja die Derbys noch mitgekriegt im Olympiastadion,
wie der
Lorand und der Basler, wie sie sich
ich
da
weiß, wie der Kalle Rummenigge dem Beppo Hofetitz eine geschmiert hat und dann rot bekommen hat. Ja, hallo.
Da war ich drin.
Warst du drin?
Sicher.
Ja, werd's nie vergessen. Da war ich auch drin, als Wahnsinn, Fan natürlich.
Klar, klar.
Meine Fresse.
Ja, oh, es gibt so viel zu besprechen. Wir machen irgendwann.
Meine Damen und Herren, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 2,5 Stunden.
Du, Stefan, wir sind immer so bei uns, immer so mit einer Stunde, sind wir immer dabei. Und wir haben die Stunde mit dir, die du, ich würde mal wirklich sagen, geschmeidig gefüllt hast.
Ach, das freut mich. Ist so schnell vergangen, gell? Ja.
Machen wir noch mehr Folge dazu. Es war sehr angenehm, es war sehr schön.
Dankeschön.
Mit der Stimme des Südens, wie es so schön heißt, hier zu sprechen, aus dem Stadion und auch aus verschiedenen Radiostationen. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg.
Danke.
Und bedanken uns, dass du da warst.
Und ich bedanke mich bei euch und wünsche euch natürlich für euren geschmeidigen Podcast auch nur das Beste, illustre Gäste, die hoffentlich nicht ganz so viel reden wie ich.
dafür laden wir sie ein, dass sie genau okay. das tun. Danke, Stefan.
Und danke an alle, die uns zugehört haben. Danke. Tapfer.
Geschmeidig, der Mehr als Fußball-Podcast mit Ralf Exel und Taufik Khalil.